Herzlich willkommen zu Das gesunde Tier, dem Podcast für die ganzheitliche Tiergesundheit. Heute möchten wir eigentlich gar nicht so sehr über die Tiergesundheit sprechen, aber dafür über den Tierschutz. Und dazu habe ich die liebe Jenny eingeladen von Tiere in Not Griechenland. Herzlich willkommen, Jenny.
Hallo.
Ja, du bist die erste Vorsitzende von eurem Verein. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, unseren Hörern?
Ja klar, gerne. Also mein Name ist Jenny Scholzen. Ich bin die erste Vorsitzende, wie gesagt, vom Tierschutzverein Tiere in Griechenland. Ja, bin 47 Jahre alt, lebe am schönen Niederrhein in Krefeld und ja, mache das Ganze jetzt mittlerweile, glaube ich, im 16. Jahr. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf eine schöne Podcast-Folge.
Perfekt. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns ja damals kennengelernt, als unsere Kollegin, die Veronika, ihre kleine Lotte bei euch adoptiert hat. Und dann hat sie euren Verein bei euch, bei uns vorgestellt. Und seitdem arbeiten wir ja zusammen, seit Dezember 2023. Magst du uns vielleicht nochmal so ein bisschen was über euren Verein erzählen und ja, was wir bisher vielleicht so zusammen gemacht haben?
Gerne. Also der Verein von uns besteht seit 2008, also mittlerweile im 16. Jahr. Wir sind aktuell, ich glaube es bei 140 Mitgliedern. Ja, wir arbeiten natürlich in Griechenland, wie der Name es eigentlich auch schon sagt. Das heißt vorwiegend in Kavala und Kadiza. Das sind beides Orte auf dem griechischen Festland, wo wir natürlich an verschiedensten Tierschutzprojekten dran sind. Das heißt, in Kadiza arbeiten wir eher so im Bereich Shelterarbeit, also dann mit Tierheime und Tierplätze. In Kavala arbeiten wir eher so mit Straßenhundprojekten. Ja, und wir haben uns quasi tatsächlich kennengelernt über die Vermittlung eines Hundes. Und das erste Projekt, was wir zusammen hatten, war eben im Dezember. Das nannte sich die Weihnachtsfriedel-Aktion. Damit sind wir so ein bisschen gestartet. Das heißt, bei jeder Bestellung eines Produktes bei euch gab es quasi so einen kostenlosen Friedel dazu. Das war so ein kleines Kuscheltier, glaube ich, ne? So ein kleiner Hund. Und wenn die Kunden dann quasi ein Foto von diesem Friedel mit ihrem Hund zusammen hochgeladen haben auf Social Media, dann gab es eben pro Bild eine Spende von 1 Euro. Und ich meine, dass wir da irgendwie so um die 620 Euro oder sowas zusammenbekommen haben. War natürlich ein super Projekt, war halt auch ein sehr spaßiges Projekt, ne? Gerade so, was so ein bisschen anders ist als das, was sonst so passiert, wird natürlich immer gerne mitgenommen. Das Ganze wurde dann von euch nochmal verdoppelt und es kamen am Ende 1232 Euro bei uns an als Spende. Und das war natürlich großartig, es macht halt auch super viel Spaß. Und das Ganze wurde dann im Mai 2024 nochmal begleitet von euch quasi mit einer super großen Futterspende. Das heißt, wir haben unfassbar viel Premium-Hunde- und Katzenfutter bekommen. Ich glaube, es waren noch so Nahrungsergänzungsmittel und sowas noch dabei. Also ja, das war quasi resultierend dann nochmal so eine Aktion, die von eurer Seite aus kam. Und jetzt sind wir eigentlich sehr eng in der Kooperation mit euch. Ich weiß, dass wir da jetzt momentan noch an einer neuen Kampagne arbeiten. Ich weiß nicht, wie viel ich darüber schon erzählen darf, aber da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Auf jeden Fall auch was richtig Gutes kommen.
Ja, ja, uns macht es auch total Spaß, mit euch zu arbeiten, weil wir würden das am liebsten die ganze Zeit machen. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar andere Projekte, aber es ja, es gerne. Macht immer richtig viel Freude und ja, was du gerade schon gesagt hast,
Fall.
Ist der Sorgenfältchen September, also der Monat, in dem auch hier unsere Podcast-Folge dann online geht und da wird es einfach darum gehen, dass wir gerne unterstützen möchten, dass ein paar Sorgenfältchen ein schönes Zuhause finden und ja, da drumherum gibt es dann auch wieder natürlich Spendenaktionen und sowas, aber das werden unsere Hörer dann im September alles erfahren, aber da freuen wir uns schon mega drauf.
Ja, wir uns auch, auf jeden Fall.
Super, okay. Dann möchte ich mal die Zeit nutzen mit dir und ein bisschen was erfahren. Und zwar haben wir natürlich auch Fragen von unseren Followern gesammelt vorher. Und da waren sehr, sehr viele dabei, die sich wirklich total für euch als Verein interessiert haben und auch grundsätzlich vielleicht mit dem Gedanken spielen, einen Hund zu adoptieren. Und da haben viele gefragt, wie sie sich denn engagieren können für den Tierschutz. Also jetzt bei euch so ganz konkret, gibt es neben der direkten Adoption vielleicht auch noch andere Möglichkeiten?
Auf jeden Fall. Also man kann sich auch bei uns im Tierschutzverein natürlich auf ganz vielfältige Weise irgendwie aktiv zeigen. Wir haben natürlich das Angebot, neben der Adoption eine Pflegestelle zu machen. Das heißt natürlich auch hier in Deutschland einen Platz für die Hunde in Griechenland eben anzubieten. So dass einfach erstmal ein aktives Kennenlernen mit dem Hund stattfinden kann. Die Hunde können schon mal ein bisschen hier in den Alltag integriert werden. Das heißt, die Chance, dass diese Hunde hier in Deutschland erstmal so ein bisschen regenerieren können und von dort aus dann Besuch empfangen können, die ist natürlich immer sehr schön und wird auch gern genutzt. Alternativ kann man natürlich unseren Verein auch ganz normal über Geldspenden unterstützen. Wir haben die Möglichkeit, auch Tierpatenschaften anzubieten. Das heißt, gegen Geldspende kann man sich dann ja auch ein Tier aussuchen, wo man quasi Pate wird, was man finanziell dann monatlich oder auch einmalig gerne unterstützt. Das heißt, es wird dann auch der Spender namentlich auf der Homepage genannt. Und ja, dasselbe bieten wir quasi so ein bisschen an, auch für den Bereich Helfer vor Ort Patenschaft. Das heißt, wir haben natürlich auch in Griechenland Leute, die ja uns da teilweise natürlich entgeltlich helfen und auch unterstützen müssen. Das heißt, auch da kann man zum Beispiel investieren, den Tierschützern natürlich dadurch so ein bisschen das Gehalt mitfinanzieren. Wir haben die Möglichkeit, Sachspenden mitzunehmen. Das heißt, wenn mal ein Hundekörbchen über ist, mal ein bisschen Futter, vielleicht beim nächsten Einkauf mit eingenommen wird für uns. Ne? Auch darüber freuen wir uns. Also wir fahren regelmäßig Spendentransporte rüber nach Griechenland. Das heißt, jede Sachspende landet natürlich dann auch vor Ort.
Ja, das ist voll schön, genau. Weil da fragen wirklich viele Kunden nach, ob sie auch wirklich Sach- und Futterspenden machen können. Das ist
auf jeden
toll, dass
Fall.
Ihr das annehmt.
Ja, es ist toll, wenn es kommt. Also es gibt natürlich wirklich ganz viele Möglichkeiten, auch wenn Leute zum Beispiel ehrenamtlich ein bisschen aktiver helfen wollen. Wir pflegen ja zum Beispiel im Internet auch Portale, wo wir unsere Hunde inserieren. Ne? Auch da kann man natürlich mal anfragen. Dauert so, ich sag mal, Zeitaufwand pro Woche 2-3 Stunden. Also auch da, wenn mal wirklich jemand Interesse hat, immer gerne individuell mal anfragen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Hilfe zu leisten. Einfach Kontakt aufnehmen.
Super. Ja, und was ist, wenn man sich jetzt doch als Adoptant sieht oder gerne noch ein Familienmitglied aufnehmen möchte? Was sind da so eure Kriterien, wenn ihr euch anschaut, sage ich mal, wenn ihr die Adoptanten sichtet? Und was muss man mitbringen, um einen Hund bei euch adoptieren zu dürfen?
Also auf jeden Fall ganz viel Verständnis. Grundvoraussetzung für alles ist wirklich ein absolutes Verständnis und vor allen Dingen ganz viel Geduld. Das ist wirklich das Allerwichtigste generell bei der Adoption eines Second-Hand-Hundes, weil die Tiere sind teilweise eben aufgrund der Haltungsbedingungen, gar nicht aufgrund der Traumatisierung, sondern wirklich aufgrund der Haltungsbedingungen, natürlich in dem Alltag, den wir hier in Deutschland kennen, überhaupt nicht drin. Ne? Das heißt, die Veränderungen, die passieren, sind einfach gerade in den ersten Tagen, Wochen relativ schwierig zu tragen und auch für jedes Tier sehr, ja, sehr fordernd. Ne? Und da muss man einfach auch die Geduld haben, das Tier nicht ständig anpacken zu wollen, sondern da auch wirklich das Ganze so ein bisschen in Ruhe mitzugehen, dem Tier auch die Zeit und die Ruhe zu geben, die es eben braucht. Ja. Ne? Zweiter Punkt natürlich, man muss sich über alle Optionen, die mit der Haltung eines Hundes einhergehen, natürlich im Klaren sein. Ne? Das heißt, man muss davon ausgehen, so ein Hund wird mal 15 bis 20 Jahre alt. Ne? Ein Hund kostet natürlich im Laufe der Zeit auch ein bisschen was an Geld. Und das heißt, Tierarztkosten müssen gedeckelt sein. Die Hundesteuer wird fällig. Eine Hundehaftpflicht wird eventuell fällig. Hundetraining, ne, eventuell bei Bedarf und so weiter. Das heißt, man sollte natürlich da gewisse Kosten auch zur Verfügung haben, damit man das eben auch abdecken kann. Die Vermietersituation muss abgestimmt sein. Das heißt, weiß mein Vermieter darüber Bescheid? Sind meine Nachbarn mit der Haltung einverstanden? Weil auch da, ne, ein Hund kann mal bellen, ein Hund kann mal riechen. Ja. Wenn man da jetzt unentspannte Nachbarn hat, die da ein Thema mit haben, ne, dann hat man am Ende auch ein Thema damit. Das heißt, Wohn- und Lebenssituation muss einmal geprüft sein. Ja, und dann natürlich auch die wichtigste Frage, welche Erwartungshaltung habe ich? Ne? Was erwarte ich vom Hund? Passt das, was ich von dem Hund erwarte, auch zu dem Hund, für den ich mich bewerbe? Also die Konstellation muss natürlich auch stimmen. Das heißt, wir führen sehr große Beratungsgespräche durch, weil oft die Erwartungshaltung der Menschen nicht unbedingt zu dem Lebensstil der Menschen auch passt. Also das erfahren wir ganz oft, dass das gar nicht so wirklich matcht. Ne? Und man dann auch erstmal gucken muss, ist denn der Hund wirklich das, was du haben möchtest? Oder ist überhaupt gerade deine Lebenssituation irgendwie ja, passt das zu dem Typ Hund, den du dir gerade wünschst? Und ja, also ich sag mal so, das grobe Schema muss halt passen. Man muss halt merken, die Leute wissen, was sie mit der Haltung eines Hundes übernehmen. Die Verantwortung muss da sein. Der Lebensstil muss passen, die Finanzen müssen passen. Und wenn das passt, ist eigentlich alles okay. Ne, also die Rahmenbedingungen, ich weiß, man hört immer im Tierschutz, das ist ja immer alle so unfassbar hochgesetzt und die ganzen Tierschutzvereine übertreiben es. Und aber ich sage halt auch immer, ne, am Ende, man möchte ja auch ein Leben lang zusammenbleiben. Und so einen Hund mit 15, 20 Jahren zu halten, das ist ein sehr langer Zeitraum. Und das soll ja möglichst sowohl für den Hund als auch natürlich für die Familie eine schöne Zeit sein und keine Zeit, die man irgendwie ja in Kompromissen leben muss, weil man sich am Ende das vielleicht gar nicht so gut überlegt
Absolut.
Hat.
Absolut, ja. Es ist echt ein riesen Lebensabschnitt und wir merken halt auch in der Tierarztpraxis immer wieder, dass besonders das Thema Tierarztkosten wirklich oft unterschätzt wird und deswegen da muss man wirklich gut Gedanken reinstecken, auch mit Tierkrankenversicherungen und Co. Und schauen, dass man da wirklich lange Sicht die Finanzen hat, auch nicht nur für den gesunden Hund, sondern eventuell auch dann für den kranken Hund.
Ja, und vor allen Dingen auch später für den alten Hund, ne? Ich meine, auch im Alter passieren dann mal die ein oder anderen Krankheiten, die man vielleicht mal managen muss über eine Physiotherapie, ne? Oder über begleitende Medikamente oder was auch immer. Also es ist halt wie bei uns Menschen, ne? Es ist halt ein Leben lang hoffentlich an der Seite und da passiert dann halt auch mal Unerwartetes, ja, ne?
Absolut. Kannst du uns einmal so durch den Prozess führen, sage ich mal, wenn so von Schritt 1 bis zum Ende, bis ich dann meinen Hund bekomme, wie läuft so eine Adoption bei euch ab?
Also grundsätzlich ist der Standard ja, dass die Leute sich auf der Homepage oder eben auf irgendeinem Internetportal informieren, einen der Hunde ansprechend finden und uns kontaktieren. Wenn das jetzt über die Homepage erfolgt, dann haben wir in dem Fall quasi direkt bei der Kontaktaufnahme so einen Selbstauskunftsbogen dahinter. Das heißt, wenn man sich für diesen Hund bewirbt, dann bekommt man schon genau diese Fragen, über die wir gerade gesprochen haben, schon mal grob gestellt. Mhm. Ne? Weiß man, worauf man sich einlässt? Ist man bereit, das alles irgendwie auch zu tragen? Wir stellen Fragen wie: Was erwarten Sie von Ihrem Hund? Wie muss Ihr Hund im Alltag sein? Daran kann man schon mal ganz gut die Erwartungshaltung auch erkennen. Wir checken den Bogen natürlich immer so auf gewisse Fragen ab, um einfach schon mal so ein grobes Bild zu haben. Und das intensivieren wir einfach durch Beratungsgespräche, die dann im Anschluss folgen. Das heißt, wir kontaktieren die Leute im Regelfall telefonisch, besprechen mit denen dann den ganzen Bogen. Sofern wir Fragen haben, werden die gestellt. Sofern die Fragen haben, werden die natürlich auch gerne beantwortet. Es wird darüber informiert, wie die Schritte überhaupt bei uns ablaufen. Es wird einfach auch ganz, ganz priorisiert geguckt, passt dieser Hund überhaupt in den Alltag dieser Menschen und umgekehrt. Und wir beraten auch da schon wirklich wichtigerweise über die Mittelmeerkrankheiten. Ne? Viele Menschen wissen darüber nicht Bescheid. Das heißt, wir klären auf. Wir besprechen auch schon das Thema Sicherung des Hundes. Was ist bei einem Auslandshund zu beachten in den ersten Tagen? Was bringen die an Defiziten grundsätzlich mit? Was bringt dieser Hund vielleicht auch an Herausforderungen mit, die es spezieller machen? Und genau, das heißt, es werden Beratungsgespräche geführt. Wenn das Ganze von unserer Seite aus gut passt, dann ist der nächste Schritt quasi die klassische Vorkontrolle. Das heißt, jemand von unserem Verein oder eben auch in Kooperation mit anderen Tierschutzvereinen werden eben Leute dann vor Ort von uns da sein, die sich dann nochmal anschauen, stimmen denn auch wirklich die Daten, ne, aus dem Bogen? Leben die Menschen auch wirklich den Lebensstil, den sie uns erzählen? Man geht nochmal ins persönliche Gespräch. Man will sich kennenlernen, man will wissen, wo geht der Hund hin? Die Leute wollen vielleicht auch das Vertrauensverhältnis zu uns ein bisschen aufbauen dadurch. Das heißt, da findet nochmal etwas Persönliches statt. Und wenn das dann durch ist, dann wird der Hund auch wirklich reserviert. Im nächsten Schritt gehen wir dann, quasi nehmen wir Kontakt auf zu unseren Tierschützern vor Ort. Dann wird nochmal ein Mittelmeercheck gemacht. Das heißt, wir testen auf alle gängigen Mittelmeerkrankheiten durch. Schauen natürlich nochmal, ist das Tier grundsätzlich in Ordnung? Mhm. Ne? Also es wird nochmal vorstellig beim Tierarzt. Ja, und wir schauen halt, dass alles irgendwie einmal abgecheckt ist. Die Ergebnisse aus diesem Test werden dann auch mit den Leuten nochmal besprochen. Wenn Therapien notwendig sind, dann führen wir die eben auch in Griechenland durch, bleiben mit den Leuten im Kontakt, ne, dass da einfach auch ein Austausch stattfindet. Ja, und wenn alles klappt und das Tier dann auch hoffentlich frei ist von Mittelmeerkrankheiten, dann geht es tatsächlich klassisch an den Transport. Wir arbeiten jetzt seit circa 5 Jahren mit einem Tiertransporter in Griechenland zusammen. eine absolut positive Kooperation mit denen. Wir sind vorher immer geflogen. Das heißt, die Übergabe war immer am Flughafen in Frankfurt. Jetzt im klaren Vergleich muss ich sagen, ist der Tiertransporter auch gerade fürs Tier unfassbar stressfrei. Okay. Und das heißt, die Abholung ist halt auch ein bisschen entspannter. Ne? Wir haben verschiedene Übergabepunkte in Deutschland, ja, wo eben der Hund dann abgeholt werden kann. Das wird immer in sehr sicherer Umgebung stattgeführt, dass da eben auch kein Flüchten des Hundes möglich ist. Die Hunde werden auch mit einem Sicherheitsgeschirr von uns nur vermittelt. Ja. Das heißt, die haben bei der Übergabe schon eins an und der Hund wird wirklich von dem Transporter bis ins Auto getragen. Das heißt, da wird auch nicht da wird auch nicht der Hund einfach in den Arm gedrückt, sondern er wird wirklich bis in den Kofferraum reingeparkt oder eben nach hinten, damit da nichts passiert. Ne? Ja, und dann kann es losgehen.
Ja, voll schön. Also, das klingt nach richtig viel Arbeit tatsächlich, aber es lohnt sich am Ende.
Ja, ist es. Tatsächlich. Auf jeden Fall. Es lohnt sich immer. Ja.
Kommt das häufig vor, dass die Voraussagen der Familien, sage ich nicht ganz, mit dem Hausbesuch dann, wenn ihr die Vorkontrolle macht, zusammenpasst?
Ich würde jetzt nicht sagen, es kommt häufig vor, aber es kommt vor und wir hatten tatsächlich auch schon so wilde Geschichten dabei, dass dann wirklich beispielsweise eine Obdachlose sich beworben hatte, eine drogenkranke junge Frau, und als die Vorkontrolle dann stattfand, hat sie die Daten ihres, ich sag mal, Bekannten angegeben, der eben in der Wohnung lebte, ne? Das heißt, die klassische Vorkontrolle fand dann statt mit ihm und ihr in dieser Wohnung. Und für uns war erstmal alles okay, also die machten auch einen sehr guten, gepflegten Eindruck. Und es kam dann auch tatsächlich zu einer Vermittlung. Und danach wurden wir dann informiert von der Familie von ihr, dass sie eben mit dem Hund auf der Straße lebt. Ne? Und das sind so Dinge, wir hatten auch schon Angaben, dass Leute irgendwie sagen, die wohnen da und da, da war gar kein Klingelschild. Mhm. Ne? Oder es machte dann keiner auf. Oder man hat dann auch, da wurde dann eine 50 Quadratmeter Wohnung als 120 Quadratmeter Apartment beschrieben. Es gibt alles. Also es gibt alles und nichts im Tierschutz und man muss wirklich immer wenn man denkt, man hat schon alles erlebt, dann passiert dann doch wieder eine Geschichte, wo man denkt, das gibt es gar nicht. Ne? Aber klar, solche Geschichten passieren, sind aber nicht der Standard. Das muss ich jetzt echt sagen. Also im Standard ist das schon so, dass die meisten Daten auch wirklich mit dem übereinstimmen, was uns erzählt wird.
Ja, das ist schön. Ja, es ist nicht nur die Arbeit mit dem Tier, sondern dann auch mit den Menschen dahinter. Was gibt es denn noch so für Herausforderungen, sage ich mal, mit denen ihr täglich konfrontiert seid?
Das ist das Rundumpaket, ne? Also es ist natürlich zum einen die Beratung der Adoptanten, der Interessenten. Wir bekommen natürlich Notfallanrufe, Notfall in Form von E-Mails oder Mailbox-Anrufen, wo Touristen in Griechenland sind, die Unterstützung vor Ort brauchen, weil sie gerade ein Tier verletzt gefunden haben. Es ist natürlich die ganze organisatorische Abwicklung vor der Adoption, während der Adoption, auch nach der Adoption. Das heißt auch da, wir stehen ja weiterhin zur Verfügung. Es gibt manchmal Startschwierigkeiten, wo wir beraten. Wir machen ja am Ende auch nochmal Nachkontrollen. Ne? Auch da sind wir natürlich dann wieder tätig. Es ist die Pflege der sozialen Medien, Instagram-Accounts, Facebook, Homepage muss natürlich gepflegt werden. Die Updates der Hunde natürlich auch ganz wichtig. Wir fliegen also regelmäßig runter, updaten die Hunde, gucken uns die Hunde an. Das heißt, auch da ist immer Arbeit notwendig. Dann arbeiten wir natürlich viel an Projektarbeiten vor Ort. Das heißt, da schauen wir parallel auch, haben wir da gerade die Notwendigkeit einer Kastrationskampagne, haben wir da eine Notwendigkeit von Wurm- und Flohkuren, die wieder besorgt werden müssen. Es ist so ein Zusammenspiel von allem. Also man macht sehr, sehr viel tatsächlich so in allen Bereichen. Dann haben wir Rückgaben natürlich, ne, wo die Leute dann auch kommen und sagen, das funktioniert mit dem Hund nicht mehr. Haben wir natürlich leider auch. Ne? Dann entlaufen Hunde, passiert auch ab und an mal. Ne? Wir beraten zwar unfassbar zum Thema Sicherheit, aber es kann vorkommen, ne, dass Hunde in Familien vermittelt werden und ich sag mal, nach einem halben Jahr kriegt man dann den Anruf, der Hund ist abgehauen. Und auch da sind wir beratend tätig. Wir haben Seminare zu dem Thema besucht, wir haben Kontakte an der Hand, wo wir unterstützen können und helfen natürlich da auch mit Suchen. Ne? Es ist wirklich ein breit gefächertes Portfolio aus allem, die Traces-Vorbereitung, natürlich die ganzen Dokumentationen, auch bei unserem Amtsveterinäramt, Listen pflegen, klassische Beratung. Also es spielt wirklich alles mit rein. Es spielt wirklich alles mit rein. Dann haben wir Sommerfeste, die mal organisiert werden müssen und, ne?
Ja, machst du das hauptberuflich oder machst du das neben deiner Arbeit?
Ich würde es gerne hauptberuflich machen, wenn ich dafür Geld verdienen würde. Wäre es schön. Nein, tatsächlich machen wir das alle neben der Arbeit. Und ja, in meinem Fall, ich gehe hauptberuflich Vollzeit arbeiten, gehe dann nebenbei, also nebengewerblich auch noch in einer Hundetagesstätte bin ich noch arbeiten und bin parallel noch Hundetrainerin. Und da ist das natürlich schon eine Herausforderung, daneben quasi den Verein dann auch noch mit zu schmeißen. Aber es ist ja, es ist machbar und ich glaube, wenn man da auch nicht so diese Passion oder Leidenschaft hinter hätte, das zu tun, dann wird es auch keiner mehr machen. Also da hat man einfach die Energien dadurch, dass man weiß, was man da macht und da eben auch hintersteht und das dann auch voll mitträgt. Aber es ist zeitweise, muss ich sagen, es ist schon echt anspruchsvoll manchmal, das alles unter einen Hut zu bekommen.
Ne? Das glaube ich dir. Wie bist du denn zum Tierschutz gekommen?
Tatsächlich durch meinen Urlaub in Griechenland. Wir haben damals ganz viele griechische Inseln besucht, haben das Tierleid da selber auch wirklich erfahren müssen. Und bei mir war ausschlaggebend, dass ich damals auf Rhodos eben in einem Hotel war, wo spät gen Abend ein Auto während der Fahrt 3 Hundewelpen rausgeschmissen hat, die dann genau vor unserem Hoteleingang quasi lagen. Und ich dann relativ schnell gemerkt habe, dass die da vom Hotelpersonal entsorgt werden sollten und die mit den Hunden um die Ecke gingen, um da mal kurz einen Prozess zu machen. Und ich mich dann da hingestellt habe und die Hunde vehement rausgefordert habe, dann wurde ich aus dem Hotel geschmissen. Und es war wirklich ein Akt, wo ich damals Unterstützung brauchte, wo ich gemerkt habe, okay, mit 3 Hunden, 2 Tage später war der Flug nach Hause und ich wusste, das kriege ich alles gar nicht hin mit Impfen und so weiter. Das heißt, ich habe wirklich in Deutschland wirklich verzweifelt eine Unterstützung selber gesucht als Tourist. Ne? Also das, was jetzt klassisch bei uns passiert, jeden Tag hatte ich damals. Und dadurch bin ich an diesen Verein gekommen. Die haben mir damals wirklich geholfen. Zu dem Zeitpunkt war damals die erste Vorsitzende, die Susanne Keschowski, war damals die Pflegestelle meines eigenen Hundes in einem anderen Verein. Dadurch hatte ich die Kontakte zu ihr noch. Und die hatte gerade diesen Verein neu gegründet. Und daraufhin bin ich dann an sie herangetreten, habe gesagt, Mensch, hier kannst du nicht helfen. Und die haben mir damals wirklich die 3 Welpen dann in Griechenland versorgen können, sodass wir dann eine Pflegestelle finden konnten. Ja, und die Hunde dann zu Hause gefunden haben. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da bleibe ich drin, da will ich helfen, das habe ich gesehen, das gefällt mir und da bin ich dann hängen bis heute.
Ja, quasi. Ja, voll schön. Ja, ich habe mal auch so eine kleine lustige Geschichte dazu. Ich war mal als Kind, waren wir mal auf Kreta im Urlaub und da waren am Strand auch sehr viele Straßennasen und die sind da alle rumgelaufen und waren super süß und ich war noch klein, ich glaube, ich war so 8 oder sowas und dachte dann, dass es eine gute Idee ist, dass ich die Hunde jetzt füttere und bin dann halt zum Hotelbuffet gegangen und habe da so Rinderfilet eingepackt. Also wirklich so, ja, 5, 6 Stück oder sowas. Oha. Und bin dann alleine zum Strand gelaufen und wollte die Hunde füttern.
Schön.
Und wirklich innerhalb von 3, 4 Minuten war dann eine Riesentraube an Hunden um mich herum.
Hat so 50 Hunde um mich
herum. Und die fanden das
natürlich ja, Standard.
So toll, dass es natürlich auch eine limitierte Menge an Filetstücken gab und wurden da richtig, haben sich angeknurrt, wurden richtig, sag ich mal, wollten natürlich dann das leckere Fleisch haben und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte und dann habe ich, mein Papa kam dann hinter mir und hat mich gesucht und ich habe ihm dann das Filet zugeworfen sozusagen sagen und er musste über den Strand rennen, um sozusagen in Sicherheit zu bringen. Also die Hunde konnten da ja gar nichts für, die hatten einfach Macht aufs leckere Fleisch. Aber klar, sicherlich schlauere Lösungen, um sich für die Tiere einzusetzen, als das, also
der Wille war da, sagen wir es so.
Genau, an der Umsetzung hat es dann gehakt, aber heute
ist es besser. Da muss man manchmal ein bisschen drehen.
Ja.
Ja, schön. Klassischer Fehler in Griechenland.
Ja,
tatsächlich.
Ja, für Tierliebhaber manchmal schwierig dann im Urlaub. Da möchte man am liebsten mitnehmen,
was da rumläuft. Genau. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem, wenn man nicht so unbedingt mit dem Tierschutzalltag dort vertraut ist. Man weiß halt auch nicht, ne, was macht man jetzt richtig, was macht man falsch und wie kann ich überhaupt helfen, ne? Und wie mache ich es vielleicht noch schlimmer? Und klar, die Situation kennt ja jeder am Ende. Ja. Ne?
Wie macht man es denn am besten, sage ich mal? Wenn ich jetzt in Griechenland im Urlaub bin und ich sehe zum Beispiel einen Straßenhund, der verletzt ist, was würde ich dann am besten machen?
Es hört sich doof an, wenn ich die Antwort gebe, aber tatsächlich proaktiv handeln. Das heißt, Der letzte Step kann sein, den Tierschutzverein zu suchen, weil das Ding ist halt, wir arbeiten, also ich kann jetzt nur von Griechenland reden, weil ich eben auch da nur den Tierschutz kenne. In Griechenland ist das eine ganz schwierige Sache mit Tierschutz, weil die privaten Organisationen, die eben dort existieren, darf es eigentlich offiziell nicht geben. Das Land Griechenland sieht sehr ungerne da andere Organisationen außerhalb der eigenen, die sich mit den Hunden da auseinandersetzen. Das heißt, wenn man jetzt als Tierschutzverein zu jedem Notfall gerufen wird, dann hat das ja schon so ein bisschen was von, du bist dafür zuständig, was eigentlich die Behörde ja leisten müsste. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel in Athen einen Hund finde, der verletzt ist, dann ist eigentlich der richtige Weg in Athen, die Behörde zu informieren, so wie bei uns in Deutschland klassisch, sage ich mal, das Ordnungsamt anzurufen und zu sagen, schau mal, hier liegt ein Hund. Ja. Das ist der richtige Ablauf. Das Problem ist, in Griechenland kommt eben jemand vom, in Anführungszeichen, Ordnungsamt, holt den Hund, setzt den entweder irgendwo in den Bergen aus oder irgendwo auf den Müllkippen, dass die Hunde da halt dahin vegetieren. Oder es wird wirklich kurzer Prozess gemacht und die Tiere werden an Ordnungsstelle vergiftet oder ertränkt oder was auch immer angeschossen, ausgesetzt. Das heißt, das ist keine Lösung. Das wissen wir auch. Das Problem ist nur, die Tierschutzorganisationen sind auch keine Lösung, weil wenn wir jetzt mal unseren Verein nehmen in Kavala und Kadiza, wir arbeiten ja da priorisiert, weil wir natürlich über damals einen Kongress an diese Tierschützer gekommen sind und die Arbeit natürlich supporten wollten. Das heißt, wenn jetzt in Kadiza unser Tierheim ist und wir haben ja in Kadiza schon gar keine Kapazitäten, unseren Hunden dort gerecht zu werden, da sind ja auch unfassbar viele. Und dann kommt jemand aus Athen, wo man 2,5 Stunden hinfährt und sagt, ich habe hier auch einen Hund, das können wir gar nicht leisten. Also wir sind ja nicht Notfalldienst der griechischen Behörden, ne? Wir sind ja kein Tierfänger, der dafür zuständig ist, sondern wir sind ja auch aus der Verzweiflung heraus, dass die Behörde nicht agiert, sind wir ja auch heraus entstanden. Das heißt, es wird immer so, ja, es wird Hilfe gesucht bei denen, die selber Hilfe brauchen. Und das ist natürlich ein ganz blödes Konzept. Und deswegen ist meine Antwort, um wieder auf die Frage zurückzukommen, tatsächlich selber handeln. Also es wäre am besten, wenn ein Hund gefunden wird, dem es nicht gut geht, wenn man sich selber wirklich darum kümmert, den Hund einpackt, mit dem zum Tierarzt fährt, den behandeln lässt, natürlich auf eigene Kosten, weil da ist keiner, der diese Kosten übernimmt. Das gehört leider dann dazu. Und sich wirklich um das Tier kümmert, ne? Und mehr kann man nicht machen. Gucken, dass ehrenlose Tiere Wasser haben, gefüttert werden, vielleicht einen Flohspray mal draufhauen, wenn man merkt, der Hund hat unfassbar viele Zecken oder Flöhe drauf. Ja, sich wirklich so selber proaktiv kümmern. Und natürlich, wenn ich jetzt merke, da ist ein schwer verletztes Tier oder ein Welpe ohne Mama oder ein sehr altes Tier, natürlich macht es dann Sinn, auch die Tierschutzorganisation mal anzufragen und zu sagen, schaut mal, der ist hier wirklich nicht lebensfähig alleine, dann braucht man Unterstützung. Und dann gibt es ja Gott sei Dank mehrere Organisationen wie uns, die dann wirklich auch mal beide Augen ganz fest zudrücken, obwohl man weiß, ich platze selber schon aus allen Nähten, aber natürlich guckt ja keiner weg. Und es wäre halt nur schön, wenn immer nicht der Schritt als erstes ist, ich rufe die Orga an, sondern der erste Schritt vielleicht einfach mal sich selber zu fragen, inwieweit kann ich denn selber mal etwas Gutes tun? Ja. Ja, das wäre halt schön, wenn da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Aktionismus passiert und nicht immer dieses hier hast du und jetzt fahrt dann aber auch zum Hund hin, weil wir müssen mit dem Auto weiterfahren und wir können uns nicht kümmern und dann fahrt ihr mal 6 Stunden hin und dann kriegt man auch keine GPS-Daten, dann kriegt man im besten Fall noch ein Bild. Das ist dann halt auch wieder schwierig.
Ja, das ist richtig gut zu wissen, weil ich glaube, bei manchen ist dieses Wissen auch gar nicht so da, weil in Deutschland heißt es ja öfter mal, auch wenn man einen verletzten Greifvogel findet, zum Beispiel, ruft lieber, sage ich mal, den richtigen Verein an, der sich damit auskennt und so weiter. Aber das sind richtig wichtige Informationen.
Auf jeden Fall, natürlich. Man vergleicht ja mit dem, was man kennt. Ne? Und bei uns ist es normal, man ruft entweder das Tierheim an oder eben den Ordnungsdienst und die bringen die Tiere dann. Und das ist halt in Griechenland nicht so. Und wir sind halt nicht dafür, wir sind halt nicht die Notfallkontakte. Ne? Das sind halt da auch klassisch die Behörden, nur die machen halt nichts.
Was sind so die am schwierigsten zu vermittelten Hunde und wo würdet ihr euch wünschen, dass sich da mehr Leute, sage ich mal, rantrauen?
Also es ist ja ganz oft das Thema mit den schwarzen Hunden oder mit den schwarzen Tieren. Ich muss aber sagen, meine Erfahrung, zumindest bei uns im Verein, ist so, dass wir nicht so unbedingt ein Thema haben mit den schwarzen Hunden. Womit wir ein Thema haben, ist ich sag mal, mit Hunden, die eher Verhaltensweisen mitbringen, die etwas schwieriger sind im Umgang. Also als Beispiel Hunde, wo schon klar ist, die sind sehr ängstlich, die brauchen Zeit. Also Angsthunde ist immer, wo ich dann schon merke, da gehen die Leute schon auf Konfrontation, wo die sagen, oh nee, ein Angsthund will ich nicht, ist mir schon schwierig. Natürlich die verletzten Hunde, ne? Wenn wir jetzt Hunde haben, die nur drei Beine haben oder die eben, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal einen zerstörten Schädel haben, weil da mal draufgehauen wurde oder irgendwie verstümmeltes Pfötchen. Die sind natürlich auch schwieriger zu vermitteln. Pauschal kann ich das auch irgendwie schwierig sagen. Was bei uns auffällt, ist auf jeden Fall, dass Rüden eine sehr schlechte Vermittlungschance haben, was aber auch im Tierschutz gängig ist, weil die Erfahrung tatsächlich und auch die Statistiken zeigen, dass die Frauen mehr dazu tendieren, Mischlinge zu nehmen und die Männer dazu eher tendieren, Rassehunde sich anzuschaffen, weil das ein bisschen was mit Status zu tun hat, ne? Also ein Hund ist für so ein, tatsächlich ja, also Männer tragen Hunde auch über Status und Frauen sind eher so, die wollen so den Seelenverwandten und die mögen so das Kompakte dazwischen. Das heißt auch da, 90% unserer Vermittlungen gehen an Frauen. Es sind tatsächlich Frauen hinter. Und da ist immer so eher das Thema Hündin. Und bei den Rüden haben wir arge Probleme, muss ich sagen. Wir haben so unfassbar nette Rüden bei uns und es geht gefühlt nichts. Also das ist so ein Phänomen, wo wir immer denken, das gibt es doch gar nicht. Aber Rüden ist halt auch eher so ein Männerding. Also die Männer sind eher so zu den Rüden, die Frauen eher zu den Hündinnen, dann Frauen auch eher Mischling, die Männer eher die Rassen. Und das merkt man auch bei uns, muss ich sagen. Also die Rüden, da, ja, da könnte man manchmal ein bisschen nachhelfen. Und da sind wirklich unfassbar nette Hunde bei.
Ganz viele, ja, das, sogar. Das ist auch ganz interessant. Also ist mir ganz neu. Weil zum Beispiel bei uns in der Familie, wir lieben Rüden. Also auch Paul-Otto-Hunde sind Rüden. Und die sind halt super verschmust und erdend und extrem anhänglich. Und wir hatten auch schon sehr viele Hündinnen. Und Hündinnen sind auch toll, aber vom Charakter oft eigenständiger. Deswegen muss ich auch sagen, habe ich auch noch nicht mal einen Erziehungsunterschied zwischen Rüde und Hündin in der Pubertät unbedingt feststellen können. Also es kommt sicherlich immer auf den Hund an, aber das überrascht mich jetzt echt.
Ja, klar. Ja, es ist tatsächlich so. Also ich habe selber auch Hündinnen immer gehabt, habe jetzt einen Rüden. Also ich habe auch einen Direktvergleich. Ich muss aber auch gestehen, ich bin tatsächlich eher der Hündin-Fan. Aber ich glaube, das ist eine ganz individuelle Sache, weil ich natürlich meinen Rüden auch über alles liebe. Also für mich wäre es am Ende auch egal. Ne? Den habe ich ja jetzt auch nicht genommen, weil er ein Rüde ist, sondern weil er mir gefallen hat und weil er dann geblieben ist. Aber ja, das sind halt Geschmäcker unterschiedlich, ne? Und unsere Erfahrung ist tatsächlich, dass Rüden einfach nicht gut gehen. Das ist leider
muss so. Muss ich noch einen Rüden von euch adoptieren?
Das wäre natürlich sehr schön. Da sage ich nicht nein.
Ja, wir sind ja tatsächlich mit dem Gedanken spielen, ein Brüderchen für Otto zu adoptieren. Deswegen, da können wir ja nach der Podcast-Folge nochmal kurz drüber sprechen.
Sehr gern, sehr gern.
Genau. Magst du uns noch so abschließend ein bisschen erzählen, was so eure Zukunftspläne sind? Gibt es irgendein Projekt, was ihr gerne uns vorstellen möchtet? Vielleicht noch so ein paar abschließende Worte, irgendwas, was noch wichtig ist?
Also an Projekten haben wir tatsächlich ja immer so die regelmäßigen Sachen, ne, wie Kastrationsprojekte. Wir haben das hier noch in Griechenland, in Kadiza, also Thessalien war ja letztes Jahr diese furchtbare Flugkatastrophe. Ja, wo natürlich ganz viel passiert ist. Das Tierheim wurde ja auch zerstört, überflutet. Das Ganze ist auch immer noch in der Aufbauphase. Das heißt, auch da müssen wir natürlich jetzt ordentlich nachsteuern. Ich sag mal, die gröbsten Arbeiten sind wieder in Ordnung. Die Hunde leben da auch wieder. Aber es gibt natürlich unfassbar noch viel zu tun. Das heißt, so ein bisschen zukunftsorientiert geht's in Richtung weiterhin Aufbau oder Wiederaufbau des Tierheims dort. Wir haben jetzt einen neuen Platz gemietet seit Anfang des Jahres, wo wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen aufbauen wollen, wo natürlich auch so ein bisschen die Tendenz hingeht. Ja, und weiterhin natürlich auch immer noch Aufklärungsarbeit. Also Aufklärungsarbeit, wichtigstes. Wir müssen wirklich weiterhin vor Ort mit den Leuten sprechen. Wir müssen Zugänge schaffen, weil diese Kastrationsprojekte, ja, sind immer wichtig und auch gut. Aber am Ende muss man ja, ich sag mal, die Haltung und das Denken der Menschen verändern. Und das ist uns echt wichtig. Also sprich immer wieder mit den Behörden Gespräche führen, auch mit den Bürgermeistern immer. Ne? Die ändern sich ja auch regelmäßig, dass wir da Gespräche führen, denen auch erklären, was für Thematiken wir haben, dass da auch Budgets vielleicht auch in unsere Shelter mal fließen, weil die eben sich um die gesamte Stadt kümmern und die Tiere, die dort leben. Ne? Und wir reden nicht nur über Hunde, sondern auch über Katzen, Pfauen, Störche, Esel, Ziegen, alles, was da als unterwegs ist, wird ja mitgenommen, wird geholfen, ne? Und da wird eben ja staatlich gesehen fast gar nichts unterstützt. Und auch da sind wir natürlich immer wieder dran, das zu tun und das weiter auszubauen. Und das, da sind wir halt überzeugt, auch dass nur das auch tatsächlich die Änderung bringt. Und ja, da bleiben wir dran, hartnäckig.
Ja. Ja, viel Erfolg weiterhin bei der Arbeit und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Das war Dankeschön. Sehr gerne.
Also,
ja, danke, ja. Vito.
Ich habe ja nicht viel gemacht, ich habe nur Fragen gestellt.
Naja, ich wollte gerade sagen, du hast aber sehr gute Fragen gestellt, wo man auch mal interessante Dinge erzählen kann. Von daher.
Ja, ja, ihr macht ganz tolle Arbeit.
Und vielen Dank.
Unsere Hörer nochmal, Tiere in Not Griechenland e.V. könnt ihr auch googeln. Und ich werde auch nochmal in den Shownotes alle Infos dazu schreiben, auch wie ihr euch einsetzen könnt, wie ihr spenden könnt. Und ja, dann freue ich mich sehr auf unser Sorgenfältchen September-Projekt. Und danke
dir für deine Zeit. Oder wir uns auch. Vielen Dank dafür.
Alles klar. Super.